Saint Jean le Sceau. Es rahmt ein Band aus leuchtend Haar den Schädel. John Donne. Tosend stürzte der Wasserfall von Saint Jean le Sceau zwischen den schroffen Felswänden eines Alpenausläufers in die Tiefe. Das Kraftwerk selbst hing an der Bergflanke darüber. Die Gegend war unwegsam, eine öde, zerklüftete Wildnis, und niemand hätte hier je etwas gebaut, wären da nicht die Tausende von Tonnen Wasser gewesen, die durch die Klamm stürzten, eine Kraft, die gewaltige anbarische Generatoren antreiben konnte. Am Abend nach Mrs. Cowders Festnahme stürmte es. Dicht vor der senkrecht abfallenden Steinfassade des Kraftwerks schwebte ein von heftigen Windstößen geschüttelter Zeppelin. Die Suchscheinwerfer am Boden des Fahrzeugs erweckten den Eindruck, als stehe das Luftschiff auf Stelzen aus Licht und sei im Begriff, sich langsam hinzulegen. Der Pilot dachte an alles andere als an Ruhe. Der Wind fuhr in tückischen Böen um die Kanten der Felsen und der Zeppelin kam den Kabeln, Hochspannungsmasten und Transformatoren gefährlich nahe. Mit einem gasgefüllten Luftschiff dagegen zu prallen, hätte den sofortigen Tod bedeutet. Graupelschauer peitschten schräg gegen die starre Hülle des Fahrzeugs, übertönten mit ihrem Lärm fast noch das Knattern und Dröhnen der gegen den Wind ankämpfenden Motoren und behinderten die Sicht zum Boden. »Nicht hier!« rief der Pilot gegen den Lärm. »Wir steuern um die Bergnase herum!« Grimmig sah Pater MacPhail zu, wie der Pilot den Gashebel nach vorn schob. Die Motoren heulten auf und der Zeppelin stieg abrupt und flog über den Rand des Berges. Die Stelzen aus Licht wuchsen in die Länge und schienen gleichsam suchend hangabwärts zu tasten. Ihre unteren Enden verschwanden im prasselnden Regen. Der Vorsitzende beugte sich vor, damit der Pilot ihn hören konnte. »Näher kommen Sie an das Kraftwerk nicht heran!« »Nicht, wenn Sie landen wollen!« »Das wollen wir auf jeden Fall. Na gut, dann setzen Sie uns weiter unten ab!« Der Pilot erteilte der Besatzung Anweisungen zum Landen. Da die Ausrüstung, die sie ausladen wollten, schwer und empfindlich war, musste das Luftschiff unbedingt sicher vertäut werden. Pater MacPhail lehnte sich zurück, trommelte mit den Fingern auf den Armlehnen und kaute auf seiner Lippe, schwieg aber und ließ den Piloten gewähren. Lord Rocky beobachtete von seinem Versteck in den querlaufenden Verstrebungen im rückwärtigen Teil der Gondel alles genau. Immer wieder war der kleine Schatten während des Fluges hinter dem Gitterdraht entlang geglitten, deutlich für jedermann sichtbar, wenn jemand sich die Mühe gemacht hätte, den Kopf zu drehen. Der Spion riskierte viel. Aber wenn er die Gespräche belauschen wollte, musste er sich so weit vorwagen. Wieder kroch der Lord nach vorn und lauschte angestrengt, ob er im Brüllen der Motoren, dem Trommeln des Hagels und Regens, dem Singen des Windes in den Drähten und dem Poltern von Stiefeln auf eisernen Laufgängen noch etwas hören konnte. Der Bordingenieur rief dem Piloten einige Zahlen zu, und der bestätigte sie. Lord Rocky glitt ins Dunkel zurück und klammerte sich an die Streben des vom Wind gebeutelten Luftschiffes. Dann spürte er an den ruhigeren Bewegungen, dass das Luftschiff festmachte. Er kehrte zu den Sitzen auf der Steuerbordseite zurück. Mitglieder der Besatzung, Techniker und Priester, eilten in beiden Richtungen an ihm vorbei. Viele von ihnen hatten als Dämonen Hunde, die es vor Neugier kaum noch aushielten. Auf der anderen Seite des Mittelgangs saß wach und stumm Mrs. Cowder, auf dem Schoß den goldenen Dämon, dessen böse, funkelnden Augen nichts entging. Sobald sich eine Gelegenheit ergab, huschte Lord Rocky zu Mrs. Cowders Platz. Im nächsten Augenblick saß er auf ihrer Schulter. »Was ist los?« murmelte sie. »Wir landen in der Nähe des Kraftwerks. Bleiben Sie bei mir oder arbeiten Sie auf eigene Faust? Ich bleibe bei Ihnen und werde mich in Ihrem Mantel verstecken.« Mrs. Cowder trug einen schweren, mit Schaffell gefütterten Mantel. Er war in der geheizten Gondel unangenehm warm, doch konnte sie ihn nicht ausziehen, da ihre Hände mit Handschellen gefesselt waren. Verstohlen blickte sie sich um. »Schlüpfen Sie rein, jetzt«, flüsterte sie, und Lord Rocky verschwand im Ausschnitt des Mantels. Drinnen fand er eine mit Fell gefütterte Tasche vor, in der er sitzen konnte. Der goldene Affe steckte noch fürsorglich Mrs. Carters seidenen Kragen hinein, damit Lord Rocky auch wirklich nicht zu sehen war. Er wirkte dabei wie ein beflissener Modedesigner, der sein bestes Model für die Präsentation herrichtet. Kaum war er fertig, erschien ein mit einem Gewehr bewaffneter Soldat und befahl Mrs. Carter, das Luftschiff zu verlassen. »Muss ich die Handschellen anbehalten?« fragte sie. »Ich habe keinen Befehl, sie abzunehmen«, erwiderte der Soldat. »Stehen Sie bitte auf!« »Aber wie kann ich gehen, wenn ich mich nirgends festhalten kann? Ich sitze schon den ganzen Tag, ohne mich zu bewegen, und bin ganz steif. Und Sie haben mich doch nach Waffen durchsucht und wissen, dass ich keine trage. Fragen Sie bitte den Vorsitzenden, ob die Handschellen wirklich nötig sind. Wohin sollte ich denn in dieser Wildnis fliehen?« Lord Rocky war für ihren Charme unzugänglich, doch beobachtete er interessiert dessen Wirkung auf andere. Der Soldat war noch jung. Man hätte einen abgebrühten Veteranen schicken sollen. »Ich glaube Ihnen ja, gnädige Frau«, sagte der Bewaffnete. »Aber ich kann nicht etwas tun, wozu ich nicht ermächtigt bin. Das müssen Sie doch verstehen. Bitte stehen Sie auf, gnädige Frau. Wenn Sie stolpern, halte ich Sie am Arm fest.« Mrs. Carter stand auf und Lord Rocky spürte, wie sie einige ungeschickte Schritte machte. Doch die Schwerfälligkeit musste vorgetäuscht sein. Der Gallivespier kannte niemand, der sich so anmutig bewegte wie Mrs. Carter. Am oberen Ende der Gangway angelangt, spürte er, wie Mrs. Carter stolperte. Sie schrie erschrocken, dann fing der Arm der Wache sie mit einem Ruck auf. Lord Rocky bemerkte, wie die Geräusche sich um sie veränderten. Er hörte das Heulen des Windes, das stete Brummen der Motoren, die Strom für die Scheinwerfer erzeugten und Stimmen, die irgendwo in der Nähe Anweisungen erteilten.